Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Mission Handwerk. Heute ist das erste Mal ein neuer Co-Moderator an meiner Seite, in Julian. Der Julian ist vom Finchgau und deswegen bei dem Thema sicher der passendste Co-Moderator, den ich mir wünschen kann. Hoi Julian.
Hoi Priska, einen guten Abend auf meiner Seite und danke, dass ich dabei sein darf zum heutigen Podcast. Kommen wir gleich zum Thema, also das heutige Thema betrifft die Verkehrssituation in Südtirol. Und zu diesem Thema darf ich auch recht herzlich unseren Landesrat für Mobilität, Herrn Alfreider, begrüßen.
Hallo an alle, freut mich, danke für die Einladung.
Starten wir schon einmal ganz gleich mit der grundlegenden Frage. Wie würden Sie die Verkehrssituation in Südtirol beschreiben?
Also ich sage mal so, wir sind sehr mobil, die Südtiroler, und wir Südtiroler haben ein großes Mobilitätsbedürfnis, was ja auch etwas Positives ist. Auf der anderen Seite natürlich sind die Straßen sehr stark überfüllt. Es gibt natürlich dann noch zwei wesentliche weitere Themen, und zwar einmal natürlich den gesamten Durchzugsverkehr, weil wir als Südtirol direkt an einer der Hauptachsen Europas leben, das heißt den Brenner Korridor. Gleichzeitig aber auch gerade Bustertal, Finchgau, die Haupttäler im Südtirol auch sehr stark befahren sind, sei es von der einheimischen Bevölkerung, den Südtiroler Betrieben auch, aber natürlich auch von unterschiedlichen Wirtschaftssektoren, sprich Tourismus, Import, Export und so weiter. Also unsere Straßen sind sehr, sehr stark befahren.
Welche Maßnahmen seien bisher ergriffen worden, um die Verkehrssituation in Südtirol zu verbessern?
Ja, da muss man Folgendes sagen. Also wir haben die Statistiken ganz genau analysiert seit den letzten 20 Jahren. Wir haben auf unseren Straßen ca. 25% Verkehrszuwachs gehabt. 25 im Mittel, 35 im Maximalwerte. Und das versteht jeder, dass wenn die bestehende Infrastruktur auf einmal 25% oder 35% mehr Verkehr aufnehmen kann und die Straße weiterhin gleich eine zweispurige Straße bleibt, dann irgendwann ist sie verstopft und dann gibt es nur mehr zwei Alternativen. Die erste, neue Straßen bauen, neue Straßenachsen bauen. Das heißt zum Beispiel eben eine Lösung wie die MEBO auch in anderen Bezirken bauen, zum Beispiel Finchgau oder Bustertal und so weiter. Oder in Alternativen investieren, sprich die Bahn. Die Bahn kann in Südtirol Abhilfe bringen. Wir sind davon ganz stark überzeugt. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch auf die Alternative zum Auto gesetzt, damit dann auch die Städte entlastet werden. Weil wenn wir zusätzliche Straßen bauen, dann muss sowieso jeder mit dem Auto bis in die Stadt. Und natürlich auch Meran, Bozen, Leifers, Brixen, Bruneck, die Städte sprengen auch am Verkehr. Und deswegen ganz wichtig, dass wir auf den Hauptachsen eine Alternative zum Auto schaffen. Und wir investieren gerade zusammen mit den Verhandlungen, die wir geführt haben, mit dem Infrastrukturbetreiber, sprich wir, Land und RFI, 700 Millionen in die Infrastrukturschiene.
Bis zu 35% ist eine ziemlich hohe Zahl. Was man sagt, dass so stark gestiegen ist?
Wir haben ca. 15% Zuwachs an der Bevölkerung gehabt. Wir sind nicht wie anderen Regionen in den Alpen, die eigentlich eine Abwanderung hatten. In Südtirol haben wir einen Bevölkerungszuwachs gehabt in den letzten 25 Jahren. Wir haben natürlich eine Erhöhung der Touristen in Südtirol gehabt und natürlich auch der Aufenthaltsdauer, die für die Verkehrsbeziehungen auch wieder eine Erhöhung ist. Wir haben eine wirtschaftliche Entwicklung gehabt, die alle Wirtschaftssektoren sozusagen ins Positive gebracht hat, aber gleichzeitig natürlich auch mehr Mobilitätsbedürfnisse. Und wir haben den Brenner Korridor, wo es kontinuierlich nach oben gegangen ist. Also insgesamt, wie gesagt, vom Bevölkerungszuwachs bis zu diesen Zahlen natürlich eine Erhöhung. Plus, darf man nicht vergessen, das Mobilitätsbedürfnis von uns allen. Mhm. Wir alle sind mehr unterwegs. Wenn vielleicht früher aus einem Tal, nur mein eigenes Beispiel her, einmal im Monat jemand nach Bruneck gefahren ist, dann war das vielleicht viel, einmal Einkauf. Heute ist es fast normal, dass fast täglich man nach Bruneck fährt, wenn man in einem Seitental des Bustertales wohnt. Und das bringt natürlich auch viel Verkehr. Das Gleiche gilt im Wipptal, im Unterland, im Finchgau. Also in allen Bezirken ist mehr oder weniger die gleiche Tendenz zu spüren.
Mhm. Wie Sie schon gesagt haben, egal ob das jetzt im Buschtal oder im Finchgau oder im Unterland ist, Verkehr betrifft einfach jeden und jedes Dorf. Was ist so die größte Herausforderung bei Ihrer Arbeit?
Die größte Herausforderung ist, in die Zukunft zu schauen und auch Lösungen heute auf die Wege zu bringen, die in den nächsten Jahren positive Resultate bringen. Weil es wäre naiv zu denken, dass man irgendwo einen Hebel hätte, den man umdreht und schon wäre die Verkehrssituation gelöst. Das ist die Schwierigkeit unseres Ressorts. Investitionen oder Visionen, Pläne und auch Gelder dafür vorzusehen, um Lösungen für die nächsten 5, 10, 15 Jahre zu bringen. Mhm. Wenn wir daran arbeiten, zum Beispiel heute am Brenner Basistunnel, dann ist das ein Projekt, das vielleicht 2032 mehr oder weniger in Betrieb gehen wird, das heißt in den nächsten 10 Jahren. Gleichzeitig werden sich dort die Mobilitätsverhalten komplett ändern und genauso im Eisenbahnbereich im restlichen Südtirol. Und es ist heute eher schwierig zu vermitteln, was diese Investitionen auch bringen werden. Wie gesagt, deswegen haben wir auch sehr stark in diese Richtung versucht zu investieren. Im Finchgau zum Beispiel investieren wir in 90 Millionen Euro in die Elektrifizierung, damit auch die Menschen vom Finchgau direkt angebunden sind an das Gesamtnetz, mobil sein können. Nicht nur mit dem Auto nach Bozen kommen müssen. Das kostet Benzin, kostet auch wahrscheinlich die Autoinvestition, weil jede Familie braucht dann 2 oder 3 Autos, Parkplatz. Und wenn man hingegen mit dem Zug unterwegs sein kann auf den Hauptachsen, dann bringt das jedem was. Auch der Stadt, weil die dann weniger Autos von außen hat. Und da müssen wir dran arbeiten, gerade in Bozen, wo 45% der Autos jeden Tag in die Stadt fahren, obwohl sie, wenn eine Alternative da wäre, einige davon auch zu Fuß kommen könnten. Das Gleiche natürlich noch schlimmer in Meran. Da sind wir fast bei 50%.
Mhm. Gibt es weitere konkrete Pläne oder Projekte, die in naher Zukunft umgesetzt werden sollen?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind derzeit dabei. Also es wird der sogenannte Wirgeltunnel realisiert. Das heißt, das ist das erste Stück der Meran-Bozen-Linie. Das sind ca. 150 Millionen Euro, die hier investiert werden, um die Meraner Linie direkt in den Bahnhof zu bringen. Heute muss ja jeder Zug, der aus dem Finchgau-Burggrafenamt kommt, erstmal warten, bis er das Okay bekommt auf der Brennerachse und dann in den Bahnhof fahren. Und deshalb haben wir sehr große Probleme, auch eben gerade auf der Meraner Linie, dass Züge ausfallen, nicht weiterfahren können, weil sie eben diese Priorität geben müssen auf der Brennerachse. Das wird damit eliminiert. Das ist auf der westlichen Seite. Dann die Elektrifizierung schon, wie schon gesagt, damit die Züge, die wir eben jetzt bestellt haben, also 15 neue Züge für Südtirol, die elektrifiziert sind, damit ein Zug aus dem Finchgau direkt durch das ganze Land fahren kann. Und dann natürlich die sogenannte Riggertalschleife, 250 Millionen Euro circa, um die östliche Seite, das Bustertal, anzubinden, damit man eben auch in Zukunft jede halbe Stunde von Bruneck oder vom Bustertal, sagen wir so, nach Bozen kommt. Ohne umzusteigen, ohne Autobahn, ohne Benzin. Und wir erhoffen uns schon, dass mit diesen Investitionen einiges an Verkehr sozusagen verlagert werden kann. Und dann natürlich die Projekte Meran-Bozen-Ausbau und Teilausbau von Bustertal.
Mhm. Im Prinzip sind es alles Maßnahmen, die vor allem den Pendlerverkehr regeln. Genau. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen auf den Transitverkehr, also den Verkehr, der eigentlich nur durch Südtirol hindurchfährt, gibt es da auch Projekte, wie man das ein bisschen lösen könnte?
Ja. Dann müssen wir 2 unterschiedliche Situationen ansehen. Das erste ist natürlich der Brennerkorridor. Der Brennerkorridor ist ein internationaler Korridor, wo unsere Position Südtirol ist. Hier müssen endlich wieder die 3 Staaten an den Tisch, Italien, Österreich, Deutschland, weil die Situation, so wie sie heute ist, nicht mehr tragbar. Es gibt hier keine Abstimmung. Wir verlangen das als Südtirol schon seit Jahren jetzt, ein Gesamtkonzept von München bis Verona wieder aufzustellen. Weil sonst ist es nicht möglich, hier eine Kontingentierung bzw. eine Verflüssigung des Verkehrs auch zu garantieren. Einzelmaßnahmen, auch wenn man die Einzelmaßnahme von Tirol gut oder schlecht sehen will, das ist egal. Einzelmaßnahmen bringen immer Nebenwirkungen auf die Nachbarländer. Und das ist in unserem Fall zu spüren. Wir spüren das in Südtirol, wir spüren das in Bayern. Ich werde in Kürze wieder beim Minister Bernreiter in München sein. um gerade über dieses Thema zu sprechen und wieder Verbündete zu finden, dass wir zwischen München und Verona wieder eine einheitliche Sprache sprechen. Auch wegen der Sicherheit. Das zweite ist hingegen Transitverkehr. Es wird oft gesprochen von Transitverkehr auch auf den Hauptachsen, sprich Finchgau, Pustertal. Und hier haben wir gesehen, wir haben jetzt natürlich das sehr, sehr genau analysiert. Es ist sehr viel Import-Export natürlich, auch von unseren eigenen Firmen. Und wir haben gesehen, dass der Transitverkehr, schwerverkehrmäßig, nicht einmal bei 3% ist, in Maximalsituationen bei 5% war. Also ist es eigentlich klar, dieser Schwerverkehr ist oft auch ein selbstgemachter Verkehr, zeugt auch, dass in unseren Tälern eine wirtschaftliche Aktivität da ist, dass Firmen da sind, dass Arbeitsplätze da sind. Und deshalb ist es hier nicht so leicht zu sagen, keine LKWs mehr hier durch, weil das sind eigentlich unsere eigenen LKWs teilweise. Und genauso ist es bei den Autos, außer bei einigen natürlich Wochenenden und so, wo, wenn auf dem Brennerachse etwas Probleme gibt, dann wird speziell im Finchgau auch das eine oder andere dann an Verkehr ausweichen. Aber ansonsten ist es da eher schwieriger. Wir haben natürlich dann das Thema Lurkbrücke, wo wir sehen müssen, wie wir das genauer angehen. Aber die Lurkbrücke alleine ist ja nicht das Thema. Wir haben eine Infrastruktur, Autobahn, die eigentlich von Bozen bis Innsbruck auf einer Brücke ist. Mhm. Und wir werden in den nächsten Jahrzehnten sehr viele von diesen Baustellen haben. Und deshalb bin ich auch so glücklich heute, dass man damals entschieden hat, den Brenner Basistunnel zu bauen, trotz vieler Gegenrufe, trotz vieler Gegner, trotz vieler Rekurse, die dagegen waren, politische Parteien, die dagegen waren. Aber wir haben uns damals durchgesetzt und gesagt, wir brauchen das auch als Alternative zu diesem Brennerkorridor. Unsere Menschen können sich nicht mehr bewegen. Auf der Brenner-Autobahn ist zu viel Verkehr. Auch für diejenigen, die die Autobahn unbedingt brauchen. Es ist nicht so fein, jeden Tag auf dieser Autobahn Auto zu fahren, neben einer LKW-Kolonne. Mhm. Genauso wenig ist es interessant für unsere Handwerkerbetriebe, die irgendwo etwas hinliefern müssen, die Autobahn auch brauchen, gleichzeitig aber nicht mehr vorwärts und rückwärts kommen und viel, viel Geld auch auf der Straße lassen.
Wenn wir jetzt nochmal die Restaurierung von der Luag-Brücke ansprechen, vor allem in den Medien wird ja kommuniziert, dass nicht besonders riesige Verkehrsstörungen zu erwarten seien. Aber wenn man jetzt schon Verkehrsstörungen hat, wo alle Spuren offen seien und dann wirklich langfristig nur eine Spur geöffnet ist, gibt es da irgendetwas, wo man sagt, man kann das irgendwie entlasten oder es gibt...
Schauen Sie, eine Autobahn hat da die Kapazität, genauso wie jede Infrastruktur. Und die ist gegeben durch die Anzahl der Fahrspuren, mal die Geschwindigkeit, mal die Uhrzeiten, die diese Infrastruktur zur Verfügung stellt, die Stunden. Wenn man natürlich sagt, die Infrastruktur ist in gewissen Stunden des Tages nicht mehr belastbar oder befahrbar, dann ist es klar, dass alles versucht, sich auf diese wenigen Stunden zu konzentrieren und das ist tagsüber. Mhm. Und deswegen haben wir Riesenkolonnen auch tagsüber auf dieser Autobahn und wir haben auch Baustellen. Und es wird nicht nur die Luag-Brücke geben, es wird mehrere geben. Und wie Sie richtig sagen, wir haben ja heute schon das Problem. Wir sind heute schon am Limit. Und es geht darum, und deswegen haben wir auch eine Studie beauftragt an Professoren und renommierte Juristen, die sich auskennen im italienischen Recht, im deutschen und im österreichischen Recht, um zu sehen, wie könnte man bei heutiger Rechtsregelung den Verkehr irgendwo Verflüssigung managen und wie könnte man intervenieren, dass nicht jemand in Verona startet und nicht weiß, ob er überhaupt noch auf den Brenner kommt, dann wieder umdrehen muss, weil irgendwo am Brenner die Straße gesperrt wird und der dann wieder zurückfährt bis nach Verona irgendwo, um einen Parkplatz zu finden. Das ist teilweise die Realität und das kann es natürlich nicht sein. Das, glaube ich, ist nicht heute die Lösung für einen so wichtigen Korridor und vor allem für ein so sensibles Gebiet, wie Südtirol. Es leben hier viele Menschen in unseren Tälern, im Eisacktal, im Wipptal, im Unterland. Und wir wollen nicht einen zusätzlichen Verkehr, wir wollen auch keine Stop-and-Go, wo natürlich Emissionen weiterhin in die Luft gesetzt werden und eigentlich keine Lösung sind für den Verkehr. Mhm. Wir haben lieber einen flüssigen Verkehr.
Okay.
Also neben der Luag-Brücke wird auch eine rund 400 Meter lange Kanzelgalerie errichtet, die geplant ist zwischen Nauders und Pfunds, also auf österreichischer Seite. Der geplante Baubeginn soll September 2024 sein und es ist auch zusammen geplant, in dem Jahr von Oktober bis Dezember die Straße komplett zu sperren. Zudem geplante Fertigstellung war 2026, weil heißt also im Jahr 2025 und 2026 muss die Straße mehrmals vollständig gesperrt werden. Meine Frage da, wie wird sich das auf den Verkehr im Finchgau auswirken?
Ja, das ist eine ganz, ganz gute Frage, beziehungsweise bringt mich auch zu einem Thema, und zwar Resilienz der Infrastruktur und Schwierigkeiten, die wir in den nächsten Jahrzehnten vorfinden werden. Wir werden nicht mehr das Problem haben, dass wir Neubauten brauchen, also neue Umfahrungen, neue Straßen, sondern wir haben vor allem das Problem, dass wir bestehende Infrastrukturen instand setzen müssen unter Verkehrsbelastung. Weil eines ist Bauen in Freiheit sozusagen ohne Verkehrsbelastung und eines ist Bauen auf einer bestehenden Achse bei Verkehrsbelastung. Und das wird die größte Herausforderung sein der nächsten Jahrzehnte, wenn ich mir so die Entwicklung ansehe. Und deshalb, auch das ist so eine Maßnahme. Wir sind jetzt mit Österreich mittlerweile in Kontakt, also mit Nordtirol, damit diese Sperren so wenig wie möglich sind. Aber es ist klar, dass es Sperren geben wird und muss und dass die auch gut kommuniziert werden können. Für die Verkehrsbelastung selber ist es so, es wird natürlich durch eine Sperre auch weniger Verkehr geben werden, aber auf der anderen Seite wird man auch weniger mobil sein, die Verkehrsflüsse sich verschieben und diese Sperre schon auch einige Auswirkungen haben werden.
Weil wir schon im Raum Finchgau sein, also welche Vorhaben werden demnächst umgesetzt, um den dichten Verkehr im Finchgau etwas entgegenzuwirken und welche Projekte folgen in naher Zukunft?
Ja. Also die zwei wichtigsten neuralgischen Punkte sind einmal die Straßenunterquerung und Radunterquerung auf der Töll. Da sind die Planungen voll im Gange und wir werden, wenn alles gut geht, und ich hoffe, alles wird gut gehen bei den Ausschreibungen, dann werden wir im Herbst nach der Ernte mit diesen Arbeiten beginnen können. Genauso im gleichen Zeitrahmen ist der Kreisverkehr in Pachings vorgesehen. Dann haben wir das nächste Projekt, wo wir derzeit mit der Gemeinde in Kontakt sind, Gemeinde in Pachings, also die Umfahrung von Rabland. Ist natürlich ein Projekt, das noch im frühen Stadium ist. Das heißt, wir müssen hier noch die ganzen Planungen beauftragen, aber wir sind jetzt in der sogenannten Vorprojektsphase in Abstimmung mit der Gemeinde und der Bevölkerung. Und wir werden dann, sobald die Lösung dann definiert ist, auch die Planungswettbewerbe ausschreiben. Wir haben derzeit ein großes Projekt, das in Abschluss ist, für das erste Los, und zwar Graun, die Verschiebung der Straße am Stausee. Hier war die Entscheidung ganz klar, man hätte müssen die Galerien komplett sanieren und sogar noch erweitern, weil einige Zwischenabschnitte eben noch nicht verbaut waren und hier ein großes hydrogeologisches Risiko herrscht. Diese Kosten für die Sanierung der Bestandsgalerie plus ein zusätzlicher Bau von zusätzlichen Galerien hätte sehr viel gekostet. Die Alternative war, gemeinsam mit Alberia, mit der Gemeinde, eine Lösung zu finden, den Stausee auszubaggern und eine freie Straße zu bauen, mit auch Fahrradweg und Loipe. Das läuft derzeit. Das Los für die Straße wird nächstes Jahr gebaut. Wir arbeiten natürlich derzeit in Kastelbell, einem der größten Tunnelbaustellen Südtirols. Und da läuft derzeit der Innenausbau. Der Tunnel selber ist ausgebrochen. Wo wir zurzeit unsere Priorität setzen bei den nächsten Losen, ist natürlich die Lachander. Das ist etwas weiter sozusagen in den Finchgau, also Richtung Westen. Da müssen wir noch auch Steinschlagmaßnahmen bzw. eine Galerie bauen. Das wäre sozusagen auch die nächste Priorität.
Wie bewegen Sie sich eigentlich? Nehmen Sie das Auto oder nehmen Sie öffentliche Verkehrsmittel?
Also ich wohne selbst auf 1750 Metern, also in der Peripherie, und bin natürlich sehr stark aufs Auto angewiesen, auch weil wir sehr stark viel unterwegs sind in ganz Südtirol. Aber ich bin ein leidenschaftlicher Zugfahrer und auch Busfahrer. Wenn es irgendwie geht, dann versuche ich auch die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, auch weil sie kapillar in ganz Südtirol überall fahren und ich selber natürlich auch sehr gerne dann schaue, wie es funktioniert. Natürlich muss ich sagen, gerade auf den längeren Strecken, da fahre ich sehr gerne Zug, weil mittlerweile die Verkehrssituation nicht nur in Südtirol, sondern egal ob wir nach Norden schauen oder nach Süden schauen, überall die gleiche ist. Es gibt viel, viel zu viel Autoverkehr überall und da ist man mit dem Zug sehr oft schneller.
Es wird ja in Südtirol, haben Sie vorhin erzählt, ganz viel oder ganz starkes Bahnnetz ausgebaut. Setzen Sie im öffentlichen Nahverkehr vor allem auf die Bahn, also auf Züge, oder haben Sie auch alternativ dazu noch Projekte, wie der öffentliche Nahverkehr in Südtirol verbessert wird?
Also auf jeden Fall ist die Hauptachse und um die Kapazitäten zu erhöhen, ist das Thema Zug. Nur mit dem Zug schaffen wir richtig eine Antwort im Thema Geschwindigkeit und im Thema Zuverlässigkeit, eine Alternative zum Auto zu sein, weil natürlich der Bus oft auch im Verkehr steht. Hingegen der Zug eine eigene Achse hat, eine eigene Schiene hat und somit auch eigene Zeit hat. Leider ist unsere gesamte Zuginfrastruktur noch eine Infrastruktur, die vor 100, 150 Jahren gebaut worden ist und oft in vielen Orten eben einfach nie in den letzten Jahrzehnten erneuert worden ist oder verbessert worden ist. Wir haben in den letzten Jahren sehr stark in diese Richtung investiert, aber das ist natürlich ein Investitionsprogramm mit einem Horizont von heute auf die nächsten 10, 15 Jahren. Das heißt, man kann jetzt sich das nicht so vorstellen, dass man sagt, okay, jetzt investieren wir in Zug und dann ist es morgen so. Das Ergebnis ist schon da, aber wir werden 2025, 2026 mit der neuen Zuggarnitur natürlich einen Aufschwung bekommen, speziell im Finchgau und im Burggrafenamt und dann 32 natürlich auch mit den restlichen Projekten.
Wie lang ist eigentlich Ihre Timeline? Also wir reden schon von sehr weit entfernter Zukunft. Wie weit voraus planen Sie?
Also das ist im Infrastruktursektor genau so, dass man mindestens 10, 15 Jahre voraussehen muss. Deshalb auch unser Mobilitätsplan, den wir ja gemeinsam aufgebaut haben, damit man, wenn man Entscheidungen trifft, die auch sozusagen langfristig sind. Wir sehen das ja leider in Italien, war das so, dass gerade im Infrastrukturbereich lange, lange Zeit man nicht viel gemacht hat, weil natürlich jede Regierung dann wieder also alles neu machen wollte, was im Infrastrukturbereich natürlich ein Problem ist. Da denkt man nicht in Legislaturperioden, sondern da muss man einfach in Jahrzehnten vorausdenken. Und unser Mobilitätsplan ist eben 35, 45. Also da ist es wichtig, dass man hier nicht locker lässt und auch gewisse Projekte dann auch durchzieht. Zum Beispiel Brenner Basistunnel war ja auch sehr stark in Kritik. 2004 gestartet, heute sind wir 2024. Das heißt, es sind schon 20 Jahre vergangen, seitdem wir angefangen haben damals. Aber es ist schon ein ganz großer Teil ausgebrochen und wir hoffen natürlich, dass 32, 33 dann der Zug in Betrieb gehen kann. Und Südtirol, auch hier wichtig, mit dem deutschsprachigen Raum einfach noch oder wieder besser verbunden wird. Also gerade in diese Richtung, also Richtung Norden, wird das sicherlich große Neuheiten geben. Auch kapazitätsmäßig. Und vielleicht das Letzte noch, auf dem Brenner Korridor heute arbeiten wir auch für die Kapazitätssteigerung. Zwischen Brix und Bozen funktioniert der Zug ja schon sehr, sehr gut. Aber es werden nächstes Jahr auch Züge kommen, zweistöckige Züge, damit man mit gleichem Personal doppelt so viele Menschen transportieren kann und auch auf der gleichen Achse ohne zusätzliche Züge doppelt so viele Menschen transportieren kann. Auch da wird es Neuigkeiten geben ab 25, 26.
Ich bin in Österreich schon gegangen und mein Knackpunkt war eben der Brenner. Also ja. Den habe ich nicht so gern gehabt. Ich habe oft lang gewartet, es war eben kalt und es hat dann nicht allem, also meistens hat es ja gut funktioniert, aber es hat dann schon ab und zu auch Schwierigkeiten gegeben. Wie ist beim öffentlichen Nahverkehr die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn Tirol oder eben in die andere Richtung Trient?
Also zum Glück hat auch Tirol und auch jetzt mit dem neuen mit dem Landesrat zum Tobel, muss ich sagen, haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Er kommt sogar aus der Zugsparte, also es funktioniert recht gut. Sie sind auch sehr ÖFIS-affin in Tirol und deswegen verstehen wir uns da eigentlich sehr gut. Aber es gibt natürlich genau diese Schnittstellen, die Sie jetzt genannt haben. Allein die Tatsache, dass man am Brenner von Stromsystem zu Stromsystem wechselt, hat auch auf die Züge, auf die Bahngleise und so weiter eine Auswirkung. Und das ist einfach schade, wenn man in einem heutigen Europa es nicht schafft, mit dem gleichen Zug sozusagen durchzufahren. Wir haben deshalb jetzt diese neuen Züge, die wir ankaufen, auch gemeinsam mit Tirol angekauft. Also 6 Züge, also 15 plus 6, 6 davon kauft noch Tirol. Obwohl wir den Vertrag gemacht haben, aber sie sind da eingestiegen, um gerade das zu machen, diese Synergien zu schaffen. Und diese Züge, die werden alle 3 Stromsysteme schaffen und können dann durchfahren. Das heißt, das italienische Stromsystem mit 3 kV, das Hochgeschwindigkeitsstrecke mit 25 kV und das österreichische Stromsystem gleichzeitig mit 3 Pantographen. Somit können diese Züge dann auch durchfahren. Und das ist natürlich dann ein anderes Niveau, wenn man dann in Innsbruck studiert zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall.
Kommen wir kurz zu einem anderen Thema. Und zwar hat er gerne das Thema Schülertransport in Berggebieten ansprechen. Es ist ja ein Problem, ein landesweites Problem, dass Schülertransporte zu kurzfristig organisiert werden und für einige Schülerinnen aus der Bergregion im letzten Moment separater Mietwagen organisiert werden muss. Gibt es doch Lösungsvorschläge oder Verbesserungen?
Ja, da haben wir sehr interessante Zahlen, die wir hier vorweisen können. Wir haben zum Beispiel in Südtirol 4.500 Kinder, die jeden Tag transportiert werden. Danke natürlich an die Mietwagenunternehmer, die hier angeboten haben und mitgemacht haben und das jeden Tag leisten. Umgerechnet kann man sagen, ca. 2.500 Euro pro Kind, die hier investiert werden, um diesen Dienst überhaupt aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich im Vergleich auch wieder zu den Nachbarregionen ein sensationelles Angebot. Allerdings natürlich auch die Schwierigkeiten hier. Sie müssen wissen, dieser Dienst war damals oder ist heute auch eigentlich Kompetenzbereich Gemeinden. Im restlichen Staatsgebiet oder auch in anderen Gebieten Europas ist das so, ist das Kompetenzbereich Gemeinden. Es war aber so, dass jede Gemeinde hier unterschiedlich gehandelt hat, aber auch unterschiedliche Schwierigkeiten hatte. Und deswegen haben wir gesagt, okay, als Land, wir übernehmen die Organisation dieser Dienste für die Gemeinden, damit jeder in Südtirol mehr oder weniger das gleiche Angebot hat und auch das Recht hat, ähnlich gehandhabt zu werden, egal in welchem Bezirk er sich befindet oder in welchem Tal oder auf welchem Hof. Man kann natürlich nicht für alles immer die Superlösung finden, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr großes Angebot, das hier geleistet wird, auch von den Dienstunternehmern, von den Unternehmern selber, aber auch von den Schulen. Wir haben das ja gemeinsam, diesen Dienst. Die Schule finanziert diesen Dienst. Wir als Abteilung Mobilität schreiben diesen Dienst aus. Und das muss natürlich gemeinsam dann funktionieren. Auf Ihre präzise Frage ist zu sagen, dass wir natürlich, beziehungsweise die Unternehmer dann, diese Informationen so bald wie möglich haben müssen, welche Busse fahren ab September. Das Thema ist, man kennt nicht die genauen Schülerzahlen früh genug, weil teilweise endet man Schule oder gibt es andere Einschreibungen. Also da ist es ganz wichtig, weil es geht hier oft um ganz kleine Zahlen. Sind es jetzt 2 Kinder, ist es 1 Kind oder sind es 5 Kinder oder sind es eben zum Beispiel 9 Kinder, die nicht auf einem einzelnen Busplatz hätten? Und deshalb ändert sich dann der Dienst sehr drastisch. Und für uns ist es wichtig als Mobilität, diese Daten so früh wie möglich zu haben, damit wir diese auch dann einteilen können und gleichzeitig eben den Unternehmen, den Mietwagenunternehmen, sobald wie möglich diese Informationen geben. Es hat sich jetzt verbessert von Jahr zu Jahr. Anfangs war es sehr schwierig. Wir haben diese Daten von den Schulen auch am Anfang sehr, sehr spät bekommen. Aber mittlerweile funktioniert es schon viel besser. Und ich hoffe, dass es heuer auch besser als letztes Jahr geht. Wir haben im Durchschnitt im September mit 95% der Fahrten begonnen, die funktioniert haben. Und es gab immer diese 5% mehr oder weniger, wo man noch anpassen musste. Speziell auch was die Mitfahrgelegenheit anbelangte für Schüler, die auf dieser gleichen Strecke wohnen und so weiter. Und so, also sogenannte Gastschüler auf den Bussen und so. Also es gab immer diese 1-2 Monate Anpassung noch. Wir hoffen, dass wir diese 2 Monate reduzieren können auf so kurz wie möglich.
Mhm. Sie haben gesagt 2.500 Euro pro Kind und da vorhin haben Sie schon ins Erzeugen gehabt, wie viel Geld eigentlich in die Südtiroler Mobilität fließt. Ich glaube 700 Millionen haben Sie gesagt.
Die 700 Millionen war die Zahl für die Investitionen in die Infrastruktur, vor allem Schiene.
Okay.
In den nächsten Jahren und andere Infrastrukturen. Aber die 2.500 Euro sind die Kosten, die wir circa umgerechnet pro Kind investieren für den Schülertransport, für den gesonderten Schülertransport, weil viele Kinder nutzen ja den ÖPNV. Also wo heute Kinder neben einer Linie wohnen oder innerhalb 1,5 Kilometer zur nächsten Bushaltestelle, die nutzen ja die Buslinien. Und die sind in dieser Zahl nicht kalkuliert. Die 2.500 Euro sind nur die gesonderten Busdienste, die heute unser Dienstunternehmer KSM für Südtirol führt.
An und für sich ist das eine Menge Geld und grundsätzlich die ganzen Maßnahmen, die Sie uns vorher schon beschrieben haben. Wie werden die ganzen Finanzierungen von den Projekten überhaupt gesichert?
Also wir haben Folgendes, durch das Autonomiestatut ist eigentlich dieser Kompetenzbereich direkt und alleine beim Land Südtirol. Das heißt, über den Steuerzahler, über den Haushalt Südtirol müsste man alle Investitionen tätigen. Mhm. Wir hatten allerdings einiges an, also alles, was die Landesstraßen und die Eisenbahninfrastruktur, die uns gehört, betrifft, das, ist das die Rahmenbedingungen. Wir haben natürlich dann den Brenner Korridor, sprich Brenner Basis und so weiter. Das sind Infrastrukturen, die hingegen der Staat finanziert, Europa finanziert und in diesem Fall auch Österreich mitfinanziert, was den Brenner Korridor Eisenbahn anbelangt. Wir haben dann aber in den letzten Jahren sehr stark verhandelt und in Rom immer wieder interveniert und es geschafft, von Brüssel und von Rom einiges an Geld zu holen, damit eben Infrastrukturen in Südtirol auch finanziert werden können, über den Landeshaushalt hinaus. Mhm. Weil unser Landeshaushalt hat da natürlich auch Grenzen. Wir haben auch andere Dienste, Schule, Sanität, Soziales. Und wir hätten nie diese Infrastrukturen starten können, wenn wir nicht gemeinsam in Verhandlungen auch mit dem Landeshauptmann und meine Wenigkeit sowie unser Ressort in Rom sehr aktiv gewesen wäre, um Finanzierungen zu holen, die in Südtirol dann umgesetzt werden. Zum Beispiel die Riggertalschleife sind eine Viertelmilliarde. Das hätten wir selber nie stemmen können. Wir haben das aber über Verhandlungen geschafft, dass das Projekt jetzt realisiert wird, auch im Hinblick auf Olympia. Mhm. Genauso die 150 Millionen Wirgeltunnel oder die Haltestelle in St. Jakob, jetzt in Leifers, zwischen Leifers und Bozen, sehr, sehr wichtiges Projekt. Das sind ca. 20 Millionen. Und so geht die Liste noch ein bisschen weiter. Und diese Investitionsprogramme sind teils Landesfinanzierung, teils haben wir es aber auch geschafft, diese Gelder von Rom und Brüssel zu holen.
Kommen wir kurz zum Thema Digitalisierung an. Welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Verkehrspolitik?
Ohne Digitalisierung wäre eine Verkehrspolitik gar nicht mehr möglich. Es sind so viele Daten, so viele Informationen und so viele Echtzeitinformationen, die mittlerweile notwendig sind, um überhaupt den Verkehr irgendwo in den Griff zu bekommen, Stausituationen genauer anzusehen, Maßnahmen zu setzen, vor allem aber dann im ÖPNV noch mehr. Wir transportieren im Südtiroler öffentlichen Personennahverkehr, sprich Zug und Bus, ca. 130.000 Menschen am Tag. Und das wäre allein händisch oder empirisch nicht mehr möglich, hier eine Kontrolle darüber zu haben. Es braucht Digitalisierung. Es braucht Digitalisierung einmal für die interne Abrechnung, die Kontrollen, aber auch das Wissen, wo befindet sich jetzt ein Zug oder ein Bus mit allen GPS-Systemen und so weiter. Mhm. Genauso wie für die Kundeninformationen. Hier gibt es noch viel Luft nach oben. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, einfach die Kundeninformation, dass man da noch viel konkreter werden kann. Aber dafür braucht es natürlich digitale Systeme. Ansonsten ist es nicht möglich, heute schnell, aber auch gute Informationen weiterzugeben.
Kann man zum Beispiel mit der Digitalisierung auch Staus vor Mautstationen vermeiden, wenn man zum Beispiel im Vorfeld die Streckenmaut online begleichen würde?
Sicherlich, das ist sicherlich möglich. Da haben Sie absolut recht. Wir haben das zum Beispiel am Projekt Prax, kann man das sehen. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, eben online Tickets zu erwerben, online durchzufahren und bereits das eigene Kennzeichen sogar anzumelden, damit das Auto einfach durchfahren kann. Und das stimmt, das ist sicherlich richtig, genauso wie im ÖPNV zum Beispiel auch. Man kann heute in den Südtiroler Bussen und Zügen auch online auf dem Handy einfach entwerten, ohne ein Ticket zu holen, ohne entwerten zu müssen am Bahnhof. Also das ist heute schon möglich. Man spart sich da sicherlich viel Zeit.
Mhm. Gibt es aber schon konkrete Projekte? Eines von den größten Stauprobleme, vor allem beim Reiseverkehr, seien ja gerade die Mautstellen, zum Beispiel in Störzing. Und selbst wenn man einen Telepass hat, kommt man ja nicht mal hin, weil alles zu Start. Gibt es da vielleicht in der Hinsicht schon Ansätze, dass man das etwas...
Ja, wenn es natürlich physische Barrieren gibt, sprich einen Stau, wo man nicht durchkommt, dann da gibt es weniger, außer eben neue Mautöffnungen vorzusehen. Aber wir haben es gesehen, immer am Beispiel Prax, dass wir durch eine dritte Spur und einen Kreisverkehr es geschafft haben, diese Stausituationen komplett zu entschärfen. Mhm. Damals war das so, wenn einer an der Schranke stand, dann hat sich natürlich alles nach hinten gestaut und bis der nicht weg ist, war schon längst der Stau in der Pustertaler Straße. Heute mit der dritten Spur und dem Kreisverkehr ist das nicht mehr der Fall oder nicht mehr so oft der Fall.
Weil wir ja gerade geredet haben, dass das meistens ist, wenn sehr touristische Hochzeiten sein. Was kann man machen, um den Verkehr in die touristischen Gebiete ein bisschen zu regeln?
Ja, natürlich die eigenen Gäste zu sensibilisieren, nicht unbedingt immer mit dem Auto unterwegs zu sein. Und ich glaube, da hat der Tourismus jetzt auch eine gute Antwort gegeben, indem er gesagt hat, wir möchten für alle unsere Touristen durch die Ortstaxe eine Möglichkeit haben, eine Gästekarte zu erwerben und die eigenen Gäste zu animieren, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Das ist sicherlich eine Geschichte. Das zweite wird sein, dass in Zukunft die Menschen auch nicht mehr bereit sind, diese langen Wege zu fahren mit den Autos auf dem Brennerkorridor, auf anderen Straßen. Staut es überall. Das ist nicht mehr ein Qualitätssiegel für einen Aufenthalt in Südtirol. Und die Menschen natürlich auch gewillt sind oder gewohnt sind, von den eigenen Städten nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Und somit auch dafür arbeiten, dass Südtirol weiterhin erreichbar sein wird. Oder mehr erreichbar sein wird oder besser erreichbar sein wird ohne Auto. Das heißt, wir wollen weiterhin Direktzüge nach Bozen fördern. Wir arbeiten jetzt sehr stark daran, einen zweiten und dritten Zug nach Mailand. Rom ist mittlerweile sehr gut ausgebaut. Mhm. Es laufen wieder Gespräche, auch die Langstrecken, sprich sogar Bari direkt anzubinden. Das heißt für Outgoing als Incoming, genauso wie in Richtung Norden. Also ein Herzensanliegen wird sein, das, was wir jetzt eingereicht haben, gemeinsam mit Trenitalia in Brüssel, die Direktverbindung auch München-Verona, München-Mailand, weil wir hier das Herzstück sind zwischen zwei wichtigen Wirtschaftsräumen und die Menschen dann vielleicht eine Alternative bekommen, ohne Auto nach Südtirol zu kommen. Und das muss irgendwo das Ziel auch sein.
Aha, weil Sie vorhin auch nochmal die Gästekarte angesprochen haben, ich glaube, es ist ein bisschen der Irrglaube, dass die vom Land gratis in die Touristen zur Verfügung gestellt wird. Wie Sie vorhin gesagt haben, die Gästekarte wird von der Ortstaxe bezahlt, oder?
Sie wird auf jeden Fall von den Tourismusvereinen gezahlt. Wie die dann eingetrieben wird, das ist dann eine Sache der Tourismusvereine. Fakt ist, es wird genau über eine Abgabe der Touristen diese Summe gesammelt vom Tourismusverein und entsprechend der Nächtigungen auch dem Land übergeben. Und das heißt, es ist ein Beitrag eben gerade des Tourismus, der sagt, okay, wir wollen hier beitragen, wir wollen die eigenen Gäste sensibilisieren, überhaupt ein Ticket in der Hand zu haben und die Leute animieren, eben auch die Öffis zu nutzen. Und weil Sie sagen, es ist ein Irrglaube, dieser Irrglaube wird natürlich von einigen sehr stark geschürt und immer wieder das Gegenteil gepredigt und immer wieder auf das hingewiesen, auch irgendwo eine Spalte zu reinzubringen in die Diskussionen, in die Südtiroler Gesellschaft und so weiter. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir so gut wie möglich sachlich bleiben können. Es ist nicht immer leicht, gerade bei komplizierten Themen, aber ich sehe hier trotzdem einen Vorteil. Wenn jeder ein Einzelticket kaufen müsste, egal wer, dann würden wir schon an der Bustür schon eine halbe Stunde stehen, bis jeder sein Einzelticket gekauft und entwertet hat. Also ich bin der Meinung, es ist sicherlich eine ganz gute, wir werden gut beraten, wenn wir in Richtung Abos gehen, in Richtung Tageskarten. Das ist eben eine Tages- oder Mehrtageskarte, diese Gästekarte. Und genauso für die Einheimischen sind wir dabei jetzt, neben dem traditionellen Südtirol-Pass kilometerbezogenen Abrechnung auch ein Abo einzuführen für Südtiroler. Südtiroler Pendler und so weiter, damit wir hier alle Barrieren, die es heute gibt, abbauen. Auch weil sonst die Buschauffeure und so weiter große Schwierigkeiten haben bei der Abrechnung, bei der Endabrechnung am Abend, Bargeldbetreuung und so weiter, ist nicht ganz ohne. Also hier möchten wir schon auch die Busfahrer entlasten bei ihrer Arbeit, weil die haben genug zu tun, sich schon auf ihre Fahrt zu konzentrieren.
In den Zuge wird ganz oft behauptet, dass die Touristiker den Verkehr in Südtirol ausmachen, also die Gäste, die da sind. Natürlich ist es immer schwierig zu differenzieren, wenn man in Stau steht und der ausländische Targa oder ein ausländisches Kennzeichen vorne ist, dann natürlich schließt man sofort darauf, dass das nur die Gäste sein. Hat man da Zahlen, ob das berechtigt ist, dass der Tourismus so quasi Mitschuld an dem Verkehr Südtirol beträgt, oder ist das nicht so schlimm, wie wir alle meinen?
Doch, also es ist sicherlich so, dass wenn viele Menschen im Lande sind oder durch unser Land fahren, dann ist es eine zusätzliche Verkehrsbelastung, keine Frage. Aber wir können nicht jeden Stau dem Tourismus die Schuld geben. Ich habe das gehört vor einigen Tagen, als um 7:30 in der Früh ein großer Stau in ganz Bozen war. Also ich bin mir sicher, dass da fast kein einziger Tourist um die Wege war, um 7:30 in der Früh. Also das war schon eher eine Situation, die hier direkt im Land vorkommt, weil Touristen auch eher manchmal in anderen Uhrzeiten unterwegs sind als zum Beispiel Schüler, Pendler. Für uns das große Problem sind einfach die Spitzen. Spitzen abdecken ist das Schwierigste, weil man hier dann immer ans Limit kommt. Aber natürlich, jeder Tourist hat auch eine Auswirkung auf den Verkehr wie jeder andere.
Unsere fleißigen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben auch mit Sicherheit unseren letzten Podcast zum Thema Elektroautos angelöst. Wie sieht es aber mit der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Südtirol aus?
Im Vergleich zu anderen Regionen Italiens natürlich eigentlich, muss man sagen, sehr gut. Wir haben in den letzten Jahren, sei es wir als Mobilität, wobei das damals nicht direkt unsere Kompetenz war, aber trotzdem haben wir hier einige Projekte umgesetzt. Wir haben 33 Ladestationen, also High-Speed-Ladestationen erbaut. NeoG, Alberia und so weiter haben auch sehr viele Ladestationen in der Zwischenzeit aufgebaut. Also das Netz weitet sich immer mehr aus. Es ist allerdings bei der Elektromobilität schon so, dass hier auch eine ganz unterschiedliche Infrastruktur notwendig ist. Und hier haben sich natürlich auch viele Private organisiert, in den eigenen Garagen, Ladestationen installiert und so weiter, weil natürlich auch nachts, am besten nachts geladen werden kann. Und da ist schon einiges passiert. Die Zahlen hingegen der zugelassenen Autos ist noch irgendwo in Grenzen. Da muss man sehen, wie die Technologie in den nächsten Jahren weitergeht. Es wird sicherlich eine Bewegung geben in Richtung Elektro, aber ich glaube nicht, dass diese abrupte Vorstellung, dass man in ein paar Jahren nur mehr Elektroautos sieht, die Lösung sein wird und auch nicht diese Tendenz auch nicht stattfinden wird. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Für uns ist es natürlich wichtig, unabhängig, also ich bin immer technologieoffen gewesen, mal sehen, welche Technologien sich europaweit und weltweit entwickeln werden. Für uns ist nur eines wichtig, dass die Emissionen so tief wie möglich sein werden und dass natürlich auch die Fahrzeuge selber so umweltfreundlich wie möglich sind. Das heißt, dass die Batterieentwicklung sich auch in eine Richtung entwickelt, in umweltfreundliche Batterienentwicklung und so weiter, weil natürlich man muss schon die gesamte Rechnung machen, auch mit der Müllentsorgung der Batterien und so weiter und so fort. Also wir werden in Südtirol sicherlich nicht diejenigen sein, die die Technologien mit beeinflussen. Aber wir können uns schon vorbereiten, umweltfreundliche Mobilität zumindest anzubieten, jetzt in der öffentlichen Mobilität. Wir haben ja 12 und es werden noch einige kommen, Wasserstoffbusse, die wir im Umlauf haben. Wir haben genauso viele, wenn nicht ein paar mehr Elektrobusse, die im Umlauf sind. Aber wir sehen natürlich auch Schwierigkeiten, gerade bei den Überlandbussen, die Höhenunterschiede haben oder längere Linien fahren, dass die mit den neuen Technologien noch etwas schwach sind. Also da braucht es sicherlich noch etwas an Entwicklung von den Herstellern, damit auch in Südtirol sozusagen Full Electric oder andere Fahrzeuge auch im Überland gut verkehren können. Und auch mit den Temperaturen, die wir hier haben.
Ja, ein sehr großes Thema. Erinnern Sie sich noch, wenn Sie Ihren Führerschein gemacht haben?
Ja, ich kann mich ganz gut erinnern. Und zwar natürlich, wie schon gesagt, ich wohne 2 Kilometer vom Dorf entfernt, auf 1745 Metern. Also da ist das Erste, was man sich irgendwo erhofft, ist ein Führerschein, damit man mobil sein kann. Und ich glaube, das geht mir so wie vielen, vielen, vielen Südtirolern.
Genau.
Wir wollen mobil sein. Und das war damals natürlich meine Möglichkeit, mobil zu sein. Und dann habe ich diesen Kurs gemacht, als ich noch nicht 18 war, und damit ich ja gleich den Führerschein machen kann, sobald ich Geburtstag hatte.
Genau, in den peripheren Gebieten ist der Führerschein ein riesiges Stück von Freiheit, dass man einfach auch die Möglichkeiten hat. Wir werden deshalb auch die Infrastrukturen in den peripheren Gebieten, also in die kleinen Dörfer und Weiler, sicher, dass die auch langfristig beständig bleiben.
Ja, indem man ihnen Perspektiven auch schafft. Und wenn immer wieder mal kritisiert wird, ja, da hat jemand die Möglichkeit, einen Nebenerwerb zu machen oder vielleicht gerade in der Landwirtschaft gewisse Betriebe auch die Möglichkeit haben, eine Nebentätigkeit zu haben. Das, glaube ich, sollte man weiterhin zulassen. Und genauso auch im privaten Sektor oder im öffentlichen Sektor, dass wir den Menschen eine Perspektive geben, dass sie auch dort, wo sie aufgewachsen sind, dort, wo sie ihre Heimat haben, eine Möglichkeit haben, eine Familie zu gründen. Und da gehört natürlich einiges dazu. Eben Arbeitsperspektive, Mobilitätsangebot. Und gleichzeitig haben wir ja auch das Glück, dass wir in einem so schönen Land leben, dass wenn wir manchmal nicht unbedingt alle im Zentrum einer Großstadt leben, das vielleicht auch manchmal ein Vorteil sein kann, dass man mal ein bisschen weg vom ganzen Chaos ist und sich ein bisschen auch ausruhen kann. Deswegen, ich glaube schon, dass wir in Südtirol mit diesem Angebot versuchen, allen Realitäten irgendwo, da weniger, da mehr, gerecht zu werden. Wenn ich jetzt meinen Kollegen frage, in anderen Regionen, zum Beispiel in Bayern frage, wie sieht bei euch der öffentliche Personennahverkehr in der Peripherie aus, dann ist teilweise die Frage, bei uns gibt es eigentlich keine ÖPNV-Linie in der Peripherie. Und ich glaube schon, dass man in Südtirol dadurch, dass man eben viele Menschen weiterhin in den Tälern halten konnte, es auch eine Gegenleistung von Seiten des Landes ist, zu sagen, wir bringen euch deswegen auch die Dienste oder einige Dienste bis in die Dörfer. Mhm. Weil jeder würde sonst sagen, oder in anderen Regionen ist es ja passiert, geht alle in die Stadt, arbeitet in der Fabrik und dann haben wir das Problem nicht.
Ja.
Und das wollten wir in Südtirol nicht.
Mhm. Wenn man jetzt nochmal spezifisch auf die Nachhaltigkeit schaut, in die Dörfer sind ja trotzdem nach wie vor sehr viele ans Auto angewiesen, beziehungsweise nutzen einfach die Vorzüge, die das Auto bietet. Gibt es da alternative Vorschläge oder Projekte wie Mitfahrgelegenheiten oder größere Parkplätze bei der nächsten Buslinie oder bei der Bahnlinie oder sowas Ähnliches?
Sie haben es richtig angesprochen. Das Auto wird es in diesen Realitäten immer geben und geben müssen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man hier nicht zu ideologisch unterwegs ist, sondern eher praktisch. Und für uns ist es wichtig, dass diese Menschen auch die Möglichkeit haben, irgendwo umzusteigen. Und zwar bei der nächsten Gelegenheit und wenn möglich bei einer Hauptzuglinie. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir entlang der Zuglinien irgendwo Parkplätze haben, Parkmöglichkeiten, Parkgaragen. Und da werden wir sicherlich mehr investieren müssen. Da werden wir auch urbanistisch einiges ändern müssen, damit man überhaupt Grundstücke ausweisen kann für Parkplätze. Weil das wird dann ein Vorteil sein, weil dann jemand, der ins Auto steigt, das größte Problem ja hat, dass er wieder aussteigen muss und wieder umsteigen. Aber wenn wir ihm diesen Weg vielleicht erleichtern, dann tut er das auch und kann dann vielleicht von Schlanders weiter mit dem Zug fahren bis nach Bozen und dementsprechend auch die Straße entlasten für alle anderen, die die Straße brauchen, wie zum Beispiel Handwerker, weil ein Handwerker wird sein kleinen LKW nicht auf das Gleis legen, sondern er braucht die Straße. Aber wenn die freier ist und weniger Verkehr ist, dann hat er auch einen Vorteil, wenn der Mensch, der im Auto umgestiegen ist in Schlanders, bis nach Bozen mit dem Zug fährt. Und deswegen ganz, ganz wichtig für mich, dass wir hier einfach den Rahmen und den Horizont etwas breiter auch sehen, dass wenn ich selber umsteige auf den Zug, ich auch mehr Platz mache für denjenigen, der die Straße unbedingt braucht.
Mhm. Wie erleben Sie die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber neuer Verkehrsformen?
Der Mensch ist ein, wie nennt man das so schön, Gewohnheitstier. Also Veränderungen sind immer eher problematisch. Es gibt dann jemand, der Veränderungen sehr gerne hat, jemand weniger. Aber grundsätzlich bringen Veränderungen immer Ängste. Aber wenn das Angebot besser ist, dann ist der Mensch auch derjenige, der am schnellsten umsteigt und schon längst vergessen hat am Tag danach, wie es vorher war. Und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, ich bin absolut ein Gegner von irgendwo von oben vorgeben, wie jemand sich zu bewegen hat oder was er zu tun hat, sondern der Mensch sucht sich schon das aus, was für ihn besser, günstiger, schneller, komfortabler, gesünder ist. Und wie gesagt, in den Zug einzusteigen, ein bisschen zu arbeiten am Computer oder Zeitung lesen oder eben am Handy scrollen, ist sicherlich angenehmer als im Verkehr, Stau, Parkplatzsuche und so weiter unterwegs zu sein. Und wenn wir das fördern können, bin ich mir sicher, dass man niemanden zwingen muss, aber dass viele es entscheiden werden, selbst entscheiden werden, eben diese Veränderung auch mitzumachen.
Mhm. Persönlich stehe ich am öftersten im Stau in Bozen, obwohl ich eigentlich nie nach Bozen will. Dadurch, dass sie aus dem Gemeindegebiet in Essen komme, muss sie, egal wo ich hinfahren will, durch Bozen durch. Ob ich jetzt nach Meran will, ob ich Richtung Brenner will oder auch Richtung Süden. Und ich glaube, das Problem gibt es nicht nur in Bozen und nicht nur für Jenesien. Gibt es für die Städte Umfahrungspläne, um gerade die Staus, die sind nämlich für mich als Autofahrerin nicht fein, aber ich glaube, noch viel schlimmer für die Bevölkerung, die in Bozen wohnt. Gibt es da Projekte für Umfahrungen?
Absolut richtig. Also Umfahrungen braucht es genau aus diesem Grund. Manche haben den Denkfehler, dass man sagt, wenn man eine Umfahrung hat, dann ist der Verkehr weg. Der Verkehr bleibt bei einer Umfahrung. Aber man verlagert den Verkehr aus der Stadt, aus dem Dorf. Man bekommt mehr Lebensqualität. Und, wie Sie richtig sagen, man belastet auch nicht andere Dörfer oder Zentren. Und das ist in Bozen sehr massiv. Bozen wird auch durch Schwerverkehr durchfahren, weil es hier noch keine Infrastruktur der Umfahrung gibt. Und wir haben natürlich da reagiert. Wir haben das Projekt Hörtenberg-Tunnel ausgeschrieben. Das heißt, das ist ein Tunnel, der direkt vom Norden Bozens, das Sarental, Jenesien, das ganze Gebiet abfangen soll und vor allem auch den Schwerverkehr durch diesen Tunnel bis zur Brennerachse führen soll, damit man von dort dann in alle Richtungen fahren kann. Das ist natürlich ein sehr, sehr aufwendiges Projekt und die Planungen sind jetzt beim Starten. Eine Finanzierung wäre vorgesehen im 10-Jahres-Haushalt. Es braucht aber noch einige Zeit, bis dieses Projekt dann effektiv realisiert ist. Genauso wie zum Beispiel der sogenannte Wirkeltunnel 2. Wir wollen einen doppelten Wirkeltunnel ausbauen, damit wir hier eine sichere Verkehrsinfrastruktur haben auf der Brennerachse. Weil heute haben wir einen Tunnel, wo zwei Spuren in zwei Richtungen zweispurig gefahren wird und das ein sehr hohes Risiko ist. Jedes Mal, wenn in Bozen Süd etwas passiert oder im Wirkeltunnel was passiert, dann steht die ganze Stadt. Und das ist nicht nur ein Risiko oder vor allem ein Risiko, aber gleichzeitig auch ein Verkehrsproblem. Und es gibt Umfahrungsprojekte sehr wohl, sind natürlich sehr aufwendige Projekte, aber wir haben diese absolut in unserem Mehrjahresplan vorgesehen.
Okay, und realistisch kann man rechnen?
Realistisch kann man rechnen bei so großen Projekten ab Start der Planung. Wenn alles gut geht und alle Gemeinden, aber vor allem auch Ämter, Gutachter und so weiter und keine Rekurse sind, dann redet man heute von circa 4 Jahre Planung und 4 Jahre Bau. Also Planung und Genehmigungsphase und 4 Jahre Bau, wenn alles gut geht. Leider gibt es mittlerweile eine Statistik, wo man sagt, dass bei Projekten man bei circa Planung und Genehmigung dauert 2x die Zeit des Baus. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Hängt aber von uns allen ab. Hängt davon ab, ob die Leute, die Rekurse, die Genehmigungsprozesse und so weiter schneller sind. Weil meistens wird gesagt, ach, das ist sowieso nur der Genehmigungsprozess. Dauert aber mittlerweile länger als der Bau. Deswegen da müssen wir sicher agieren und auch ein Bewusstsein schaffen bei uns allen, bei der Bevölkerung, bei allen, dass wir diese Genehmigungsprozesse so schnell wie möglich machen sollen, damit wir dann auch irgendwann mal zum Bau und Spatenstich kommen.
Auf jeden Fall. In Bozen gibt es ja nur ein großes Problem, Regenwetter. Es wird ja die Stadt gesperrt in dem Moment, wo x Parkplätze voll sein, im Prinzip wie beim Christkindlmarkt. Aber natürlich für uns Handwerker ist es schwierig, weil wir können nicht, wie Sie schon gesagt haben, mit unseren Werkzeugkoffer, mit der Kreissäge und alles, was wir auf der Baustelle brauchen, im Bus einsteigen. Gibt es da für Handwerker und Handwerkerinnen Ausnahmeregelungen, dass man zumindest die Arbeitsplätze und die Baustellen erreichen kann?
Die Ausnahme nutzt heute leider nichts, weil der Handwerker genauso wie der Bus und das Auto im gleichen Verkehr steht und auch keine Überholmöglichkeit hat oder nicht mal zu diesem Checkpoint kommt. Und ich sage schon, da ist höchster Handlungsbedarf. Ich muss sagen, manchmal auch absolut kein Verständnis von der Haltung einiger Zuständigen auch in der Gemeinde, Politik, weil das ist die absolute Priorität. Wir brauchen Vorzugsspuren, speziell für den öffentlichen Personennahverkehr, weil die Busse stehen heute, wenn Stau ist, genauso im Verkehr wie die Autos. Ja, dann brauche ich nicht umsteigen. Dann kann ich gleich mit dem Auto fahren. Hingegen, wenn man dann einen Bus hat, der auf einer Vorzugsspur durchfährt und keinen Verkehrsstau sozusagen nicht vom Verkehrsstau behindert wird, dann bin ich morgen auch gewillt, mit dem Bus zu fahren. Und somit entlaste ich dann auch die Straße. Deswegen haben wir ja so stark gedrängt, diese Haltestelle von St. Jakob in Leifers zu bauen. Weil heute, was ist heute der Fall? Jemand aus dem Unterland, wenn er mit dem Zug nach Bozen fährt, fährt er bis ins Zentrum. Arbeitet aber vielleicht in der Handwerkerzone oder in der Industriezone Süd. Aber keiner fährt von Neumarkt mit dem Zug nach Bozen, um dann wieder, oder nicht jeder, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad wieder in die Industriezone runterzufahren. Also ist es wichtig, dass wir in St. Jakob bereits die Leute aussteigen lassen können und somit auch hier die Straße freier machen. Aber die Vorzugsspur ist das Wichtigste für den Bus. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man gerade für das Handwerk sagt, es gibt Ausnahmeregelungen auf dieser Vorzugsspur. Weil effektive Dienste, Busse, aber auch Taxi, vor allem Krankenwagen oder andere Dienste, sollten auf dieser Vorzugsspur fahren können. Und wieso nicht? Auch eventuell ein Handwerksbetrieb, der eben gewisse Leistungen durchführen muss in einer gewissen Zeit.
Okay.
Ja, jetzt haben wir schon einen Einblick gekriegt über viele interessante Themen. Und es sind auch viele Fragen gewesen bis jetzt. Jetzt kommen wir langsam zum Abschluss. 3-4 Fragen haben wir noch. Also einmal, was sind Ihre langfristigen Ziele für die Verkehrspolitik in Südtirol?
Ja, also sicherlich, das erste Ziel ist sicherlich, dass wir sicherer unterwegs sein können. Das ist auch ein ganz klares Ziel, das wir uns gesetzt haben. Weniger Unfälle, weniger Risiko. Heißt natürlich auch, dass wir auf andere Infrastrukturen gehen sollen. Das heißt, mein großer Wunsch ist, dass wir auf den Hauptachsen mehr Zug fahren können, die Straßen entlasten können, dass auch diejenigen, die das Auto unbedingt brauchen, nutzen können. Und dass wir hier auch weniger Schuldzuweisungen machen gegenseitig, sondern eben es schaffen, dass die Alternativen so gut sind, dass sie auch genutzt werden. Ich mache das wieder an einem Beispiel fest. Wir transportieren heute auf der Rittner Seilbahn 1,2 Millionen Menschen. Das sind alles Leute, die die Straße entlasten, die nicht mehr Auto fahren, um nach Bozen zu kommen. Ich hoffe, wir schaffen das auch in der Nähe sind. Dass einige dann mit der Seilbahn wieder nach Bozen fahren können oder zurück und somit die Alternativen besser werden für ein selbstständiges Umsteigen vom Auto in andere Verkehrsmittel.
Wie vereinbar sind Ihre Ziele mit der Klimapolitik?
Also, wie schon gesagt, wenn Klimapolitik heißt, Emissionen zu verringern, natürlich auch weniger Ressourcen zu verbrauchen, dann ist es natürlich absolut im Einklang. Wir möchten, dass wir Zuginfrastruktur haben, das ist eine komplette Elektroinfrastruktur, also elektrogebundene Mobilität ohne Emissionen, ohne Direktemissionen. Also wir haben sehr stark zusammen auch gearbeitet, immer beim Bewusstsein, dass wir in einem Bergland leben wie Südtirol, wo natürlich wir schon mit den aktuellen Verhältnissen rechnen müssen. Also wir brauchen auch Schneeräumgeräte, die kräftig sind und auf die Pässe hochkommen. Und deswegen, es wird eine Zeit lang brauchen, bis wir die Emissionen überall senken können. Aber wichtig ist, dass wir bei der Masse starten.
Und was würden Sie jetzt jeden Einzelnen von uns auf den Weg geben im Zuge der Klimapolitik? Also was können wir dazu beitragen, um den Verkehr in Südtirol zu entlasten?
Also ich sage mal so, das Wichtigste, was ich weitergeben könnte oder würde, ist positiv denken, optimistisch denken. Jeder kann etwas tun, jeder braucht oder kann bei sich selber starten. Ich sehe, dass wir auch unsere Energie ordentlich einsetzen sollten, wenn wir wollen, dass sich etwas ändert. Und ich glaube schon, dass wir gezeigt haben, oder dass es geht, gewisse Projekte auch umzusetzen, die auch zur Umweltfreundlichkeit und zum Klimaschutz auch dazu beitragen. Aber wir sehen auch, dass natürlich viele immer wieder versuchen, auch sich einzubringen dagegen. Weil wenn wir sagen, wir möchten mehr Leute auf die Züge bringen, heißt es natürlich auch, dass wir gewisse Projekte auch umsetzen müssen. Wenn wir sagen zum Beispiel, dass wir die westliche Seite Südtirols gut anbinden wollen, wie auch alle anderen Bezirke, wie das Wipptal, wie das Unterland, Eisacktal, dann ist es klar, dass wir gewisse Infrastrukturen auch bauen müssen. Und da hoffen wir schon, dass wir dieses Bewusstsein auch gemeinsam schaffen. Deswegen, wenn Sie Fragen auf den Weg geben, Optimismus, natürlich bei Fakten und Daten bleiben. Es gibt natürlich auch Probleme, die man lösen muss, klar, aber mit einer gewissen Freude auch. Und dann bin ich mir sicher, dann schaffen wir auch in Südtirol vieles.
Perfekt. Wir sind jetzt mit Ihnen seit ewig langen Fragenkatalog schon durch. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was Sie sagen möchten oder loswerden möchten?
Vielleicht ein Zitat, das ich mal gehört hatte. Mobilität beginnt im Kopf. Und auch hier müssen wir manchmal sehr mobil sein. Ich freue mich schon zu sagen, dass wir unsere Projekte gemeinsam mit vielen Menschen umsetzen müssen. Und ich bin eigentlich dankbar, dass ich mit einem sehr guten Team arbeiten kann. Bei uns im Ressort, wenn ich interviewt werde heute über Mobilität, dann ist das natürlich der Gedanke auch des Landesrates Daniel Alfreider oder der Person Daniel. Aber es ist auch ein Ergebnis aus sehr viel Arbeit unserer Techniker, unserer Ingenieure, unserer Informatiker und alle, die hier mitarbeiten. Deswegen muss ich sagen, geht eigentlich mein Dank auch diesen Leuten, die jeden Tag daran arbeiten, dass etwas in Südtirol weitergeht und dass wir diese Haltung auch haben können und hinter dieser Haltung auch stehen können.
Das ist schön zum Abschluss. Ich glaube, wir haben heute nur einen Bruchteil, einen Einblick in Ihre Arbeit gekriegt und es war trotzdem so viel Informationen. Deshalb ein riesen Danke nochmal, dass Sie heute bei uns gekommen sind. Ich glaube, es war eine tolle Gelegenheit, weil viele wissen es nicht, aber wir haben das Jahr die Möglichkeit gehabt, unsere Jahreshauptversammlung in einem bereits gelungenen, derzeit in der Umsetzung Projekt zu sein, und zwar beim Umfahrungstunnel in Brandsoll. Und das war eine wahnsinnig spannende Baustelle und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir die Möglichkeit und Gelegenheit gekriegt haben. Und logisch, wenn man da noch in der Baustelle drinnen steht, dann sieht man auch nur mal, was für ein Ausmaß die Projekte dann effektiv sein. Und es ist dann eigentlich fast nicht vorstellbar, dass wir da irgendwann einmal durchfahren mit einer großen Selbstverständlichkeit, als wäre es das Logischste von der Welt. Weil ich glaube, es ist nicht logisch, dass wir in Südtirol da eben gerade in der Peripherie ziemlich gut ausgebaute Straßennetze und auch im öffentlichen Verkehr gute Umbindungen haben. Was nicht heißt, dass man nach wie vor irgendwie da mehr machen kann. Deshalb nochmal danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Einhören bei unserem Podcast über die Verkehrssituation in Südtirol. Und wenn es noch Anregungen oder Fragen habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken, dann leiten wir die auf jeden Fall an den Herrn Alfreider noch weiter.
Vielen Dank und gute Fahrt.
Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.